Inwiefern hast du den Spruch "ein bisschen Bi schadet nie" schon mal gehört und wie stehst du dem gegenüber?
So direkt hat das mir, glaube ich, noch nie jemand ins Gesicht gesagt, aber diesen Spruch kennt man natürlich einfach. Der wird ja immer mal wieder rausgeholt aus der Mottenkiste. Naja, auf der einen Seite ist der natürlich ganz witzig, weil er ja schon irgendwie positiv gemeint ist. Auf der anderen Seite, je nachdem, mit welchem Tonfall das kommt, kann das dann auch so ein bisschen abwertend klingen oder als würde ein Coming-out als Bi auch so ein bisschen kleingeredet werden, also als würde man so abwinken. Aber ich glaube, da kommt es wirklich so ein bisschen drauf an, wer das sagt und wie man das sagt. Also ich denke, es kann nett und witzig gemeint sein, aber es kann auch ein bisschen komisch rüberkommen.
Genau, aber bleiben wir bei diesem Spruch, denn inwiefern spiegelt das noch eine geringe gesellschaftliche Akzeptanz auch gegenüber Bisexualität wider und inwieweit sind wir mittlerweile als Gesellschaft auch über diesen Spruch hinausgewachsen? Wie schätzt du das ein?
Naja, wenn man das von der Seite betrachtet, dass es irgendwie so klingt, als würde man das abwinken, dass jemand Bi ist, dann kommt aus dem Spruch natürlich ein bisschen raus, dass es nicht ganz ernst genommen wird. Im Sinne von, naja, jeder ist ja ein bisschen Bi oder solche Sprüche kommen halt manchmal. Und dann wird das schon irgendwie nicht ganz ernst genommen. Wenn jemand sich wirklich den Mut nimmt und sich outet als Bi, dann ja, ist das natürlich schon ein großer Schritt für viele Leute. Und ich glaube aber, dass es, ja, ich weiß nicht, ob es diese Sprüche wirklich heutzutage noch so häufig gibt. Also wer das wirklich noch sagt, mir sind da persönlich tatsächlich ganz andere Sprüche begegnet als diese.
Was sind das so für Sprüche?
Naja, eher so Sachen wie, naja, früher oder später wird man sich dann schon entscheiden für eine Seite. Oder ja, wenn man als Frau mit einem Mann zusammen ist, dass man dann ja auch quasi eigentlich hetero ist und man hat sich dann ja entschieden und dann hätte man nichts mehr zu tun in queeren Szenen oder so. Also solche Sachen sind dann eher verbreitete Dinge. Oder halt von der Mehrheitsgesellschaft auch solche Ideen, dass man als bisexueller Mensch ja irgendwie ständig Dreier hätte oder irgendwie nicht treu sein könnte oder solche Sachen. Die gibt's leider immer noch ab und zu mal.
Der Tag der Bisexualität und der Todestag von Sigmund Freud fallen wahrscheinlich zufällig aufeinander.
Ja, zufällig.
Sigmund Freud hat Anfang des 20. Jahrhunderts von einer grundsätzlichen bisexuellen Anlage des Menschen gesprochen. Er bedient aber ebenfalls damit das bifeindliche Vorurteil, dass jeder oder jede nach einer bisexuellen Phase entweder homo- oder heterosexuell wird. Das ist ja das, auf die Problematik kamst du ja gerade auch so zu sprechen.
Ja.
Was würdest du Sigmund Freud heute gerne sagen wollen?
Also ich glaube, über also man aus heutiger psychologischer Sicht sich Sigmund Freud anguckt, ist dann natürlich einiges fragwürdig. Naja, ich denke, dass da einfach, also ich meine, aus seiner Sicht natürlich auch noch eine ganz veraltete Sicht auf überhaupt Geschlecht und Sexualität herrschte. Und wenn man sich das heute anguckt, ja, vielleicht hat jeder Mensch wahrscheinlich zu jeder sexuellen Orientierung das Potenzial, sich zu entwickeln. Und manche Leute haben halt einfach die eine Präferenz oder eine andere oder sind da fluider angelegt. Insofern glaube ich, dass es nicht wirklich jemandem was hilft, zu argumentieren, dass ja jeder theoretisch Bi sein könnte, weil manche Leute sind es halt nicht und andere sind es. Also ich glaube, da muss man, ja, ob man mit Freud darüber diskutieren möchte, ist eine ganz andere Frage.
Und wenn wir jetzt, also es finden ja einfach viele Debatten und Kämpfe gegen das binäre Geschlechtssystem statt. Auch rechtlich wurde das dritte Geschlecht auch eingefügt. Klar, das ist auf jeden Fall auch zu problematisieren, in welcher Art und Weise.
Ja.
Aber wo verbinden sich die Kämpfe von Geschlecht und Sexualität und wie wird es vielleicht auch vermengt?
Naja, Bisexualität wird ja zum Beispiel oft vorgeworfen, dass es so binär wäre. So dieses falsche Verständnis davon, dass Bisexualität nur Männer und nur Frauen einschließt und auch nur Cis-Menschen und keine Trans-Menschen und keine nicht-binären Menschen. Aber das ist halt wirklich eine falsche und sehr, sehr veraltete Idee davon, was Bisexualität heißt. Und an dem Punkt, wenn wir dann sagen, wir definieren Bisexualität nicht als Anziehung zu Mann und Frau, sondern als Anziehung zu mehr als einem Geschlecht, dann öffnet das natürlich auch die Türen für alle möglichen Geschlechter. Und da gibt es natürlich noch viel mehr andere Begriffe im Bereich, die, sag ich mal, verwandt sind zu Bisexualität, wie Pansexualität oder dann gibt es auch heteroflexibel und homoflexibel und noch viele weitere Begriffe, die halt dann auch wieder mehr oder weniger deutlich machen, dass es noch viel mehr Geschlechter gibt. Und insofern ja, ist da auf jeden Fall eine Überschneidung, gerade für Menschen, die sich zu mehreren Geschlechtern hingezogen fühlen, ist da häufig eine viel deutlichere Akzeptanz, aber auch ein viel größeres Wissen darüber, dass es nicht nur Cis-Männer und Cis-Frauen gibt, sondern dass es auch nicht-binäre Geschlechter gibt und Transmenschen.
Welche Aufklärungsarbeit leistet ihr als Bi-Berlin und wo seht ihr noch akuten Aufklärungsbedarf in Bezug auf Bisexualität?
Also wir haben in unserer Vereinstätigkeit ganz niedrigschwellig Treffen, zu denen man kommen kann, zu regelmäßigen Terminen, wo man sich selber einfach informieren kann und andere bisexuelle, andere queere Menschen kennenlernen kann. Was wir in normalen Zeiten noch eigentlich auch tun, ist beim CSD mitlaufen, beim Lesbisch-Schwulen-Stadtfest in Berlin dabei sein. Das ist dieses Jahr natürlich alles nicht so richtig möglich gewesen oder nur auf digitale Weise. Aber da machen wir normalerweise Aufklärungsarbeit mit Flyern, mit Gesprächen, die man hat mit Leuten, die Fragen stellen. Ansonsten führen wir Interviews und versuchen auch politisch aktiv zu sein, da mit Parteien zu sprechen und ja quasi bisexuelle Lobbyarbeit zu machen, soweit es möglich ist.
Wie aufgeklärt ist denn die queere Community auch in Bezug auf die Problematiken, Stereotypen, Diskriminierung von Bisexuellen?
Kann man gar nicht so allgemein sagen. Also es gibt Leute, die sind da ziemlich fit, was sowas angeht, aber man kriegt auch leider von innerhalb der queeren Community ab und zu mal blöde Sprüche oder auch einfach Missverständnisse, die gar nicht unbedingt böse gemeint sind, aber es gibt dann einfach ja Leute, die haben nur mit ihrer kleinen Gruppe zu tun oder mit ihrem Buchstaben aus LSBTIQ und mit niemand anderem. Und dann ja muss man halt manchmal über den Tellerrand hinausgucken und stellt auf einmal fest, dass direkt nebenan wieder eine ganz andere Welt herrscht. Also ja, es gibt manchmal Vorurteile, aber ich habe das Gefühl, dass sich da auch einiges bewegt und dass da viele Organisationen auch, die vielleicht in den letzten Jahrzehnten eher nur für schwule Männer und dann vielleicht auch noch für lesbische Frauen da waren, dass die in letzter Zeit auch ein bisschen offener geworden sind für Bisexualität und Pansexualität und da auch irgendwie auf so Organisationen wie uns zukommen und sich dahin öffnen.
Welchen Diskriminierungen sind denn bisexuelle Menschen sowohl innerhalb der heteronormativen Szene als auch innerhalb der queeren Community ausgesetzt?
Also ganz oft dieses Vorurteil, dass sie nicht treu sein könnten, das schlägt sich natürlich dann darauf aus, dass man bei der Partnerinnensuche Schwierigkeiten hat, dass man sich als bisexueller Mensch eigentlich auch vor einem potenziellen Partner oder einer potenziellen Partnerin immer outen muss. Was man jetzt, wenn man lesbisch ist und eine Frau datet, eigentlich nicht macht, weil es wird davon ausgegangen, die ist ja lesbisch. Und wenn man eine Hetero-Frau ist und einen Mann trifft, muss man sich auch nicht als hetero outen. Wenn man bi ist, dann muss man das so oder so irgendwie tun und sich vor der Reaktion gegebenenfalls fürchten. Oder auch wenn man erst in einer Beziehung merkt, dass man bi ist und sich dann seinem Partner oder der Partnerin gegenüber outet oder auch der Familie, kann es natürlich auch zu schlimmen Reaktionen kommen. Und dann ist es insgesamt einfach diese Unsichtbarkeit, dass man immer wieder aus Debatten zur Akzeptanz rausgestrichen wird und nicht mitgedacht wird, dass es immer Gay Pride ist und Gay Rights und Gay Marriage, aber dass irgendwie bisexuelle Menschen dann auch endlich mal Leute heiraten können, die das gleiche Geschlecht haben, das wird nicht mit erwähnt. Und dass wir auch individuelle Bedürfnisse haben, die ja abweichen von den Bedürfnissen, die Lesben und Schwule haben. Das wird einfach übersehen und deshalb ist es so wichtig, dass es so einen Tag gibt wie morgen, also oder wie den 23. September, dass wir einfach ja mal zeigen können, dass es uns wirklich gibt.
Welche Forderungen stehen denn an diesem Tag und in diesem Jahr für euch im Vordergrund?
Ja, Sichtbarkeit, gerade in diesem Jahr, wo so viel Pride ausgefallen ist und ja alles nur digital, wenn überhaupt, stattfand, ist natürlich die Unsichtbarkeit noch viel deutlicher zu spüren. Gerade vielleicht für Leute, die in der Familie noch nicht geoutet sind oder wo das nicht so rosig läuft, sich dann wirklich verstecken zu müssen und weiter vielleicht irgendeine heteronormative Fassade aufrechtzuerhalten. Das ist in diesem Jahr wahrscheinlich für viele noch viel stärker zu spüren gewesen als sonst, weil man nicht so irgendwie dieses Outlet hat, dass man dann wenigstens beim CSD einmal im Jahr irgendwie groß feiern kann. Also insofern ja ganz Sichtbarkeit und natürlich immer das Gleiche, immer wieder Aufklärung über das Thema, was bedeutet es und was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, das auszuleben oder wie kann man überhaupt bi sein in einer Gesellschaft, in der Bisexualität immer übersehen wird.
Mich hat das eben interessiert, als du meintest, wo es auch um die Bedürfnislage geht.
Ja.
Genau, und ich habe mich dann quasi gefragt, was für Bedürfnisse das so sein könnten. Also wenn man jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten will oder auch nicht verletzend sein möchte. Also was sind so Verhaltensweisen, an die man einfach denken kann?
Ja, also zum Beispiel, es ist, denke ich, für viele Bisexuelle, gerade wenn sie in einer monogamen Beziehung sind, wichtig, dass sie sich trotzdem gesehen fühlen, dass sie einen Partner oder eine Partnerin haben, die das sowieso erstmal akzeptieren. Aber dass es auch nicht dann einfach akzeptiert wird, aber dann wird nie wieder drüber gesprochen, sondern dass es einfach ein offener Umgang damit ist. Also zum Beispiel bin ich eine Frau und ich bin mit einem Mann zusammen. Und nach außen hin würde jeder denken, dass wir ein heterosexuelles Pärchen sind. Und deshalb ist es mir einfach wichtig, dass er da auch sich mit dem Thema beschäftigt oder ja beim lesbisch-schwulen Stadtfest mal vorbeikommt und sich unseren Stand anguckt. Und dass da einfach von ihm so eine Unterstützung da ist. Oder wenn er irgendeinen Artikel findet zu dem Thema, dann leitet er mir den weiter, weil er weiß, dass es mich interessiert. Also solche Sachen einfach. Nicht nur jetzt, was direkte irgendwie Partner und Partnerin angeht, sondern auch Familie und Freunde, dass man da einfach gesehen wird. Dass das nicht ein Thema ist, was einfach unter den Tisch gekehrt wird und dann wird so getan, als wäre das ja akzeptiert, sondern dass es einfach klar ist, dass man darüber reden kann. Und natürlich auch einfach für die Community, die bi- und pansexuelle Community, wichtig, dass es einfach auch aufgeklärt wird, auch in Schulen darüber, dass es das gibt, dass das eine Option ist. Weil ich habe noch gelernt, man könnte noch schwul oder lesbisch sein. Aber viel mehr hat man in meiner Schulzeit auch nicht beigebracht bekommen. Und dann wächst man halt auf und weiß überhaupt nicht, dass das, was man fühlt, eine eigene Art von Sexualität ist, die sich Bisexualität nennt und dass es dafür ein Wort gibt. Und das sind halt Sachen, die wichtig sind. Und dann kann man halt natürlich Aufklärung über Lesben und Schwule machen. Das ist super. Aber das heißt ja eben noch nicht in der Konsequenz, dass man dann als Kind oder Jugendlicher auch weiß, ach, dann gibt's auch Bisexualität, sondern das muss einem ja auch beigebracht werden.
Das ist eine sehr persönliche Frage. Also kannst du gerne entscheiden, inwiefern du auf die Frage eingehen möchtest. Also gerade in diesem homosexuell oder heterosexuellen, also diese beiden sexuellen Orientierungen, genau, sind ja die, die vorrangig in Schulen thematisiert werden.
Ja, wenn überhaupt, genau.
Genau, wenn überhaupt, stimmt. Und genau, da frage ich mich, wie ist dein Weg verlaufen?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie man die Frage formuliert. Also ich erinnere mich, dass ich mit 13 vielleicht das erste Mal gesagt habe, irgendwie in so einer Runde mit ein paar Freundinnen, dass ich wahrscheinlich dann bi bin. So nebenbei habe ich das erwähnt. So, weil theoretisch könnte ich mir das ja auch vorstellen, mich in ein Mädchen zu verlieben. Irgendwie so. Und das habe ich gesagt und dann nie wieder drüber nachgedacht. Und dann die nächsten bestimmt 10 Jahre einfach nicht drüber geredet oder einfach gedacht, dass ich hetero bin. Weil ich auch irgendwie dachte, naja, aber irgendwie finden ja alle Mädchen andere Mädchen schön. Also das ist ja, deshalb ist man ja nicht gleich bi. So, das war irgendwie mein Gedanke und auch dann so diese Idee, naja, solange ich nicht was mit einem Mädchen hatte, kann ich das ja auch nicht wissen. Was natürlich völlig Quatsch ist, weil es gibt auch heterosexuelle Jungfrauen. Also man kann das auch so wissen. Aber ja, das war also dann erst so mit Anfang 20, dass ich dachte, ich glaube, ich muss mich mit dem Thema doch mal genauer beschäftigen. Also ja, kann man sagen, es war eigentlich schon ein langer Prozess. Wenn ich mich mit 13 ernst genommen hätte, dann wäre es kein langer Prozess gewesen.
Und der Verband oder auch die Community, was für eine Rolle spielte die dann auch in dieser Auseinandersetzung?
Für mich ganz viel. Also Bi Berlin war zu der Zeit, als ich dazu gestoßen bin, noch kein Verein, aber einfach eine offene Gruppe, ein Stammtisch und hat ja ab und zu Treffen organisiert. Und da bin ich hingegangen, weil ich irgendwie fest mal irgendwo sein wollte, wo das einfach Standard ist, dass alle Leute, die da sind, bi sind. Und dass man das nicht erklären muss, was das heißt. Und dass man einfach irgendwie in einer Runde ist von Menschen, wo man verstanden wird und wo man das Wort sagen kann, ohne sich zu schämen oder ohne, dass es sich irgendwie komisch anfühlt. Und das hat ganz viel geholfen. Also nicht nur irgendwie, dass man nette Leute kennenlernt und sich auch Freundschaften entwickeln, sondern wirklich das so zu normalisieren, dass man feststellt, dass es gibt jede Menge Leute, die bi sind, die sehen alle völlig verschieden aus. Also ich hatte Riesenangst, dass ich irgendwie zu hetero aussehe oder nicht queer genug bin oder irgendwie so. Und dann komme ich da hin und stelle fest, das sind einfach ganz normale Leute. Manche haben halt irgendwie ein Buzzcut oder bunt gefärbte Haare und andere nicht. Also man muss nicht auf eine bestimmte Art und Weise aussehen oder sich nicht auf eine bestimmte Art benehmen, um bi sein zu dürfen. Man kann das einfach sein. Und deshalb war das mega wichtig, zu diesen Treffen zu gehen. Und das sehe ich heute dann auch aus meiner Perspektive jetzt. Wenn da neue Leute zu den Stammtischen kommen, dass der ähnliche Effekt entsteht, dass dann irgendwie Leute so sich richtig befreit fühlen.
Wann findet denn der Stammtisch immer statt bei euch in Berlin?
Das ist immer am letzten Donnerstag im Monat im Sonntagsclub, eine Institution in der queeren Szene in Berlin. Ja, immer letzter Donnerstag im Monat, im Moment natürlich mit Voranmeldung und beschränkter Teilnehmerzahl und so weiter. Normalerweise ist das einfach offen, da kommen dann manchmal auch über 30 Leute. Jetzt sind wir da natürlich etwas weniger, weil der Platz begrenzt ist. Aber ja, also einmal im Monat auf jeden Fall das und dann haben wir manchmal noch so einen Kaffeeklatsch, der auch einmal im Monat stattfindet und dann manchmal noch unregelmäßige Treffen. Aber vor allem dieser letzte Donnerstag im Monat ist eigentlich der fixe Stammtisch.
Und jetzt für den 23. September,
ja.
Was gibt es dort? Habt ihr da Aktionen geplant oder wie kann ich mir den Tag vorstellen?
Wir hatten so schöne Ideen, was man alles machen könnte, was dieses Jahr dann alles dank Corona so wirklich zustande kam. Wir wollen mal auf jeden Fall eine Demo machen. Hoffentlich klappt das nächstes Jahr zu dem Termin. Wir haben die letzten Jahre immer so Workshop-Camps gehabt, aber all das ist dieses Jahr mit den Räumlichkeiten, die wir haben und den Möglichkeiten, die wir haben, nicht wirklich machbar mit beschränkten Teilnehmerzahlen und Abstandsregeln. Aber ein Tag später ist ja gleich unser Stammtisch und da werden wir auf jeden Fall ordentlich nachfeiern.